umgesetzt wird. Also in 10 Jahren haben wir dann
also wahrscheinlich ist es ja, es ich glaube auch, es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von der Zeit, bis das wirklich der Tod oder
Mord
und so wirklich im Fernsehen
also der hat wirklich nachher also die Realität hat die Fiktion wirklich eingeholt. Genau. Und das ist im Grunde genommen eine Art Herzensprojekt von Jason Momoa, vom grossen Frauenschwarm und vom grossen...
Wo es nicht um Guinness geht.
Und es geht nicht um Guinness, es geht sozusagen auch ein bisschen um seine Geschichte, beziehungsweise um die Geschichte von seinen Vorfahren. Ganze 90 Folgen haben wir voll gemacht. Unglaublich, heute ist Jubiläum. Und fürs Jubiläum habe ich mich mit dem Moski live ans Mikrofon gesetzt.
Im Partnerlook.
Im Partnerlook! Und das ist eben der Surprise. Die könnt ihr auf Insta schauen oder auf unseren Kanal. Generell werden wir noch aufladen, das Foto. Nämlich sind wir heute unfreiwillig im Partnerlook. Für die Folge 90 haben wir uns wirklich in Schale geschmissen, sozusagen. Das haben wir gedacht, das müssen wir jetzt machen, weil Folge 90 ist nicht selbstverständlich. Ich bin wieder zurück aus der Ferien, bin ein bisschen länger weg gewesen, 2 Wochen Ferien gehabt. Ihr habt es mitbekommen in der Folge 89. Und übrigens, Folge 89 muss ich noch schnell kurz darauf eingehen. Und nämlich bin ich outcalled worden vom Tommy wegen dem Superman, neuen Superman vom James Gunn. Er hat ja gesagt, es gäbe auch eine noch grössere Diskussion im Rahmen von unseren Streitigkeiten, wenn es um Superheldenfilme geht. Also die grössere Diskussion, ich weiss natürlich, was er meint, weil wir sind ja da, glaube ich, inhaltlich recht unterschiedlicher Meinung. Das hat er euch schon ein bisschen vorgespoilert. Und das werden wir in der Folge 91 auf jeden Fall noch einmal aufgreifen. Das kann ich jetzt schon sagen, weil ich habe mir erlaubt, James Gunn seine alten Werke, unter anderem Moss, der Superheldenzeit, nochmal zu rewatchen. Ich bin gerade dran, Guardians of the Galaxy aus dem Marvel-Universum nochmal anzuschauen. Unter anderem auch, weil ich das jetzt so mit meinem Sohn schauen kann. Und ja... Und dann werde ich dann die Kritik nochmal aufgreifen und das mit dem Tommy müssen ausdiskutieren, ausfeiten, ob wir da vielleicht doch nochmal auf einen Nenner kommen. Genau, das wollte ich vorab schnell sagen. Und jetzt...
Ich muss auch nochmal etwas aufnehmen von der letzten Folge.
6.
Nehmen kann ich bluffen. Du hast gesagt, ja, geht die Kino, die sind klimatisiert. Und die letzten 2 Wochen, ja gut, da war Kinowetter gewesen, ob es jetzt klimatisiert ist oder nicht.
Hat keine Rolle gespielt.
Hat keine Rolle gespielt. Aber jetzt wird ja das Wetter wieder schön und vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen Kino- oder Streaming-Tipp da mitgenommen für heute.
Genau, und wir haben ganz unspektakulär für die Folge 90 so ein bisschen eine reguläre Folge. Ja. Wir machen ein bisschen News.
Ja, ist auch kein richtiges Jubiläum.
Ja, es ist kein richtiges Jubiläum. Aber wir nähern uns der 100 an und für das 100 müssen wir uns da schon etwas einfallen, das ist klar. Nein, aber wir haben wirklich so ein bisschen einen Standardablauf heute, wie ihr selber ein bisschen kennt. Ein bisschen News, ein bisschen aus allen möglichen Gefilden. Plötzlich der Moski, der sagt ja immer wenn ich in Vorbereitung bin, sagt der Moski immer, ich habe da nicht viel News. Und dann packt er irgendwie so etwas Überraschendes aus. Das letzte Mal hast du auch irgendetwas Überraschendes gesagt. Jetzt kommt es mir nicht mehr Sinn. Aber manchmal ist es so News, die niemand erwartet. Mal schauen, ob das heute auch der Fall ist. Und nachher gehen wir voll rein. Wir haben ein paar Filme, ein paar Serien, ein paar Sachen, die wir gemeinsam haben gesehen. Gesamthaft 3 Sachen, 2 Serien, 1 Film. Und wir haben noch Sachen, die wir je solo gesehen haben, die wir kurz, aber dann so ein bisschen im Kurzabriss etwas dazu sagen. Wie immer versuchen wir das grösste Teil spoilerfrei zu machen, außer es geht gar nicht anders, weil wir vor lauter Spannung fast verplatzen, aber dann tun wir es ankündigen, wie immer. Und jetzt gehen wir voll rein. Ich bin motiviert. Ich jetzt können viel Zeit mir nehmen. Ich muss aber sagen, wegen dem schönen Wetter, wegen der Ferien, habe ich nicht so viel schauen.
Du hast ein schönes Wetter gehabt, hast du mir gesagt.
Ja, es ist ja sehr erstaunlich. Ich war ja im Norden und habe irgendwie aus der Schweiz nur Bad News gehört. Und dann habe ich gedacht, Kopf, was ist denn bei euch los? Aber egal. Wir gehen jetzt rein, Vollgas, und zwar in die besagten News. Und Moski, ja, was haben wir? Jetzt habe ich dich ein bisschen unter Druck gesetzt. Hast du etwas Überraschendes oder hast du nur Standard News?
Das weiß ich nicht. kommt ja jetzt daraus, oder ja, ob es jetzt schon weisst oder nicht, das ist auch ein bisschen zu überraschend.
Stimmt.
Oder unsere ZuhörerInnen, ob sie das schon gewusst haben. Auf jeden Fall, Heldin ist jetzt auf Netflix, da berichten wir dann auch das nächste Mal noch drüber, weil der Tommy hat den gesehen, reden wir heute nicht drüber. Aber der hat im Kino 170'000 Zuschauer und ZuschauerInnen gehabt, was enorm ist. Und ist jetzt von der Schweizer Jury in der Vorauswahl für die Oscars.
Wow.
Also die haben verschiedene Filme.
Ja.
Und das, der ist jetzt eigentlich da dabei. Und dort wird geprüft, ob sie einen oder überhaupt. Und wenn, dann eben vielleicht Heldin einreichen. Also ja, wirklich sehr guter Schweizer Film. Das kann ich schon vorwegnehmen, bevor ich mit dem Tommy darüber rede. Und könnt ihr jetzt schauen auf Netflix, wenn ihr den nicht im Kino habt gesehen.
Ja, Heldin ist wirklich von den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder so ein richtiger, erstens mal ein aktuelles Thema, gut Absolut, gemacht, ja. Gut aufgegriffen und mal nicht so ein Heimatfilm. Nein, wirklich, die Schweizer mit ihren ganzen Heimatthemen.
Wir kommen dann ja näher noch zu einem Schweizer Film, da sehen wir ja den, ob der gut
ist. Stimmt, du hast ja noch etwas mitgebracht. Stimmt, da bin ich dann gespannt. Aber wir dürfen nicht vorgreifen. Ja, ich nehme das Schweiz-Thema ein bisschen auf, indirekt. Und zwar, wir machen es hier wiederkehrend eigentlich immer wieder mal, dass wir schnell ein bisschen auf einen Programmhinweis von unseren werten Kolleginnen und Kollegen von der Kult-Movie-Gang eingehen. Ich nehme die Chance jetzt auch gerade wahr, weil ich bin in dieser Woche gerade aktuell, jetzt ist der 11. August, also letzte Woche eigentlich, wenn man es genau nimmt, bin ich wieder mal in Animittwoch, für die, die es nicht kennen, unter dem Flagship Cold Movie Gang wird eigentlich in der ganzen Schweiz in Vereinkino und kleineren Kino regelmässig, einmal im Monat werden Animes gezeigt. Und das Programm findet ihr auf cultmoviegang.ch. Und das habe ich wieder mal genutzt und bin wieder mal ein auf einer grösseren Leinwand meinen Lieblings-Ghibli-Film schauen, den du ja auch hast gesehen. Ja. Wo unter anderem du auch aufgegriffen hast, nämlich die redet ja über die New York New York Times Top 100 geredet in der Folge 89.
21. Jahr.
Und der war unter anderem in der Top 10 gewesen,
ja.
Chihiros Reise oder Spirited Away im englischen Titel, wo jetzt eben wieder ist gezeigt worden. Und das ganze Anime-Mittwoch, eben immer am Mittwochprogramm, findet ihr, wie gesagt, unter coldmoviegame.ch. Geht mal schauen. Wirklich in der ganzen Deutschschweiz und übrigens auch für unsere Kolleginnen und Kollegen aus der französischen Schweiz, die uns wahrscheinlich nicht werden hören, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der Kollegen im Bauschland hat, dann können wir es denen stecken. Geht auch dort jetzt das Programm unterstützen und die kleinen Kinos unterstützen. Das ist immer ein Reisli wert, für wieder mal einen Film zu schauen. Ja, genau. So, und jetzt gehen wir gleich weiter. Was hast du noch
in den News? Ich habe eine Filmankündigung, und zwar A Quiet Place Teil 3. Obwohl es ja eigentlich der dritte schon gibt, aber das ist das Prequel.
Das ist das Prequel, ja.
Genau. Jetzt ist aber das 3 angekündigt, und zwar gibt es schon einen Termin am 9. Juli 27. Also jetzt müssen wir echt noch 2 Jahre warten. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es ein 3 überhaupt wieder machen ist. Das war für mich neu gewesen. Aber offensichtlich war das schon bekannt gewesen. Und jetzt ist eben eigentlich noch das Datum auch schon bekannt.
Wie ist dir das Prequel eingefahren? Ich weiss eben, ich mache mich gerade nicht mehr erinnern, was du für eine Kritik hast abgegeben.
Ja, also, ich habe es nicht so super gefunden.
Mir ist es auch ein bisschen hinten runtergefallen, weil die ersten zwei sind halt schon Ausreißer gegen oben gewesen.
Und sie haben ja nicht, also es geht ja darum, was eben vorher passiert ist, und sie haben so nicht wie aufgelöst, warum das jetzt die Aliens da sind und was das überhaupt soll. Und das hat mir ein bisschen gefehlt an diesem ganzen Film. Ja.
Ja.
Ja. Genau. Und noch eine weitere Ankündigung, die ich jetzt aufgreife. Das hätte ich zwar als schönen Übergang vor euch nehmen können. Das ist nämlich ein Animationsfilm, wo jetzt Sony hat angekündigt, dass sie da die Arbeit aufnehmen, und zwar geht es um einen Spider-Punk.
Okay. Also,
so Spider-Man, aber eben so Punk-mäßig.
Ist der auch abgeleitet vom Spider-Man Into the Spider-Verse-Charakter? Dort hat es ja so einen Punk, der vorkommt, Spider-Punk.
Ja, aber
ist der von dem abgeleitet?
Ja, aber es geht nur irgendwie um den, mehr weiss man noch nicht. Es ist jetzt einfach angekündigt, dass sie das machen wollen.
Okay.
Sind wir gespannt.
Ja, also wir waren ja immer begeistert von dieser ganzen Animationsgeschichte. Wir haben immer gesagt, wenn die Animationen, die Filme und die Serien so gut wären, wie die Filme, beziehungsweise wenn die Filme so gut wären wie die Serien und die Animationsgeschichten, dann wäre es eigentlich eine gute Entwicklung. Gut,
ich hätte jetzt eigentlich lieber den neuen Film, Animationsfilm, oder den letzten
Teil. Auf den warten wir ja. Genau.
Warten wir schon ewig, da weiss man jetzt auch noch nicht, wenn das da irgendwie kommt.
Aber Hauptsache, man bringt schon wieder Set-Film-Ausschnitt von A New Home. Ich muss immer aufpassen, dass ich es nicht falsch sage. Wie heisst der neue Spider-Man?
A
New Hope und A New Home ist nicht ganz gleich. Da sind wir im falschen Universum. Aber eben,
Marvel... Insta sieht man da jetzt immer so, wie sie im Film
und
sind.
Und es gibt jetzt tatsächlich auch so einen Set-Trailer, den sie auch schon rausgehauen haben. Also es ist unglaublich. Marketingmaschinerie.
In Glasgow sind sie, glaube ich, im Film.
In Glasgow.
Aber New York.
Genau, der Tom Holland siehst auf einem Panzer rumfahren und so. Also es läuft schon Vollgas. Naja, wir warten mal ab. So, jetzt mache ich noch den Buchhalter, wie immer. Ich bin ja ein bisschen bekannt für die Buchhalter-Sachen. Ich bin der Buchhalter vom Schugmal-Podcast. Und zwar schauen wir wieder mal auf Boxoffice-Zahlen. Und ja, übrigens noch schnell mal ankündigen, aber da reden wir dann vielleicht ein anderes Mal noch drüber. Ich habe den erfolgreichsten Film vom aktuellen Jahr, und er wird wahrscheinlich auch nicht mehr eingeholt, rein von den Einnahmen her, Saw 2 gesehen.
Ist wahr?
Jawohl.
Und? Hast du ihn im Kino gesehen?
Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, nein. Aber er soll ja sehr spektakulär sein. Er hat übrigens ja ein Kino-Release bekommen. Ich weiß gar nicht, wie er performt bei uns.
Ja, der ist so kurz gelaufen und die Leute, das kennt niemand, oder? Obwohl es der erfolgreichste ist. Ja. Also, ist empfehlenswert.
Ich sage mal so, man muss auch den ersten Teil noch schauen. Mhm. Und man merkt jetzt so viel Suche nach dem. Gerade im Westen, es ist eine chinesische Produktion, aber es ist sicher mal wert, dass wir dort über die zwei Filme noch mal reden. Also es ist sicher sehr interessant und einfach, dass ihr das auch mal gehört habt, der ist jetzt fast auf 1,9 Milliarden Einnahmen. Das ist wirklich kein
Ohr. Aber ich habe jetzt gehört, da, bei unseren Podcast-Kollegen, wenn ich das so darf, sagen, beim Hein und Hoffmann.
Ja.
Und anscheinend wird er jetzt synchronisiert auf Englisch.
Und das könnte ihm nochmal einen Schub geben. Ja. Genau, weil gerade das amerikanische Publikum hat ja nicht gerne gedubbte Filme. Und das ist ein Riesenproblem für diesen Markt. Das heisst, wenn der dann noch gut synchronisiert wird werden, könnte er vielleicht eventuell in Amerika auch nochmal nachträglich, wenn sie nochmal einen Re-Release würden machen, dann vielleicht der in diesem Markt nochmal einschlagen. Ja. Was ich schon mal kann sagen, mache keine Kritik, er sieht wirklich gut, er ist wirklich schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Wirklich. Aber ich eigentlich auf etwas anderes eingehen. Ja. Offenbar haben die Leute immer noch nicht genug von diesen Dinosauriern, weil Jurassic World Rebirth, wo wir dann noch werden darüber reden, du hast ihn ja nicht gesehen, ihn gesehen, wir werden es nochmal aufgreifen in den Kurzreviews, performt extrem, der ist auf fast 800 Millionen Einnahmen bereits nach Release vor ein paar Wochen. Und nach wie vor, also das ist jetzt immer worldwide, was ich jetzt sage, nicht domestic oder foreign auftrennt. Und er performt auch in beiden Lager gut. Also er performt gut im Foreign, ist er schon fast auf 400. Und er performt auch sehr gut in Amerika. Es ist erstaunlich, dass das, also weil von den Kritikerinnen her, sagen alle, jetzt muss man aufhören mit diesem Franchise.
Aber
die Dinos, das zieht einfach. Also rein jetzt an der Kasse, zieht es enorm.
Aber ich habe gelesen, dass er eigentlich jetzt relativ schnell schon auf DVD und dann auch im Streaming rauskommt und sie eigentlich jetzt schon wieder weggehen von der Leinwand.
Das ist richtig.
Und das ist ja erstaunlich, oder? Wenn du eigentlich solltest es ja ausreizen.
Rein einnahmentechnisch,
genau. Ist das eigentlich
komisch? Vielleicht hast du gute Deals mit den Streamern, das ist natürlich Sache, die wir immer nicht wissen, oder?
Genau.
Und einfach so, eben die ganzen Remake, Thema Lilo & Stitch einfach, ist aktuell der amerikanischste erfolgreichste Film vom Jahr als Remake, als Live-Action-Remake und immer noch am Ufer. Also am Aufkämpfen ist auch das How to Train a Dragon Remake, Live Action. Also das zieht nach wie vor, es ist erstaunlich. Und jetzt komme ich eben zu dem Thema, das ich ganz am Anfang gesagt habe, am Anfang von unserer Folge. Der Superman, der kommt nicht auf die Touren, vom James Gunn. Der dümpelt irgendwo bei 570 Millionen. Jetzt denken vielleicht alle, wow, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber wenn man sieht, was alles dran hängt, was man sich erwartet, wie man das DC-Universe jetzt wieder will, wiederbeleben, was eigentlich James Gunn ja wieder Startschuss hat wollen bilden mit diesem Film, muss man sagen, wenn man da noch die ganzen Marketingkosten und Vermarktungskosten aufrechnet, ist das eigentlich ein kleiner Miss. Dafür euer F1.
Absolut, ja.
Kopf, ja, ihr habt darüber geredet, darum seid ja darauf eingegangen. Und F1 ist ja zum Beispiel auch ein Film, der sehr gemischt aufgenommen worden ist. Ihr habt eigentlich grösstenteils sehr positiv
bewertet. Also ich, Tommy hat ihn gar nicht gesehen.
Stimmt,
ich,
ja. Sorry.
Genau.
Und ja, man muss sagen, der performt ganz nah beim Superman. He?
Ja, und ist jetzt am Brad Pitt sein erfolgreichster Film.
Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ah, krass, ja. Okay.
Also bis jetzt ist World War Z, oder? Ist,
ja, genau.
Erfolgreich gewesen, glaube ich. Und F1 hat nicht so gebraucht. Genau.
Und jetzt komme ich dann zum Schluss nur noch eine kurze Bemerkung. Und wenn wir gerade bei den Superhelden sind, auch das grosse Marvel-Franchise hat mit dem Neustart in Anführungs- und Schlusszeichen Mühe. Ich weiss es, alle Marvel-Fans werden mich killen, es ist kein Neustart, ich weiss es. Aber First Steps, Fantastic Four, der Tommy ist ja darauf eingegangen, letztes Mal, in eurer letzten Folge, darum mache ich kein Review, aber er performt ganz schlecht. Also er ist im Moment, Stand jetzt, 11. August, ist er bei 434 Millionen. Man geht von Produktionskosten mit Marketing von über 400 Millionen aus. Also aktuell ist das noch ein Miss für einen Marvel-Film. Ja, ja. Also wenn man bedenkt, dass ein Captain America Brave New World, wo seit Ewigkeiten nicht mehr auf der Leinwand ist und seit über einem halben Jahr weg ist von der Leinwand, ist fast gleich auf. Also das ist schon erstaunlich. Also der müsste jetzt wirklich nochmal einen Schub haben, dass der erfolgreich wird. Und das ist auch wieder eigentlich ein Film, der so ein bisschen die Phase wieder hat sollen aufgreifen und das machen.
Kommt irgendwie. Ja vielleicht noch, ist noch ein bisschen Ferienzeit, da sind manchmal die Leute nicht so da, aber ja.
Aber mal schauen, vielleicht kann er sich noch erholen. Ich bin gespannt, und wenn man das eben mit der Relation von den Produktionskosten, von diesen 300 Millionen Budgets, die die Filme zum Teil einfach haben, setzt, ist es erstaunlich, ja, muss man wirklich sagen. Ja, dafür 28 Years Later, he? Als Produktion, die doch, ich sage jetzt mal, eher low-budget unterwegs ist, im Gegensatz zu diesen grossen Franchises.
Apropos low-budget, also ja, ist es ja nicht wirklich, aber das haben wir noch vergessen zu sagen, ist Tommy und mir noch in den Sinn gekommen, nachdem dass wir über einen Film berichtet haben, die haben ja alles oder sehr viel mit iPhones aufgenommen.
Krass,
gefilmt, ja. Oder? Also klar, es ist natürlich schon noch ein bisschen mehr dran gehangen, dass jetzt nur das leeres iPhone noch ein Objektiv mehr und etc. Aber gleich, wir haben es mit iPhone gedreht. Oder?
Also, das ist spektakulär. Schon, auch von der Idee her, aber das ist immer, Danny Boyle ist halt, er ist Fan von so speziellen Techniken und ja, das finde ich super, dass er so Zeug aufnimmt. Was ich noch schnell sagen wollte, der ist immerhin schon bei 150 Millionen Einnahmen, ja, und das ist doch für eine eher kleine Produktion, wo jetzt nicht irgendwie aus einem, ich sage dir, das sind zwei, drei Filme, aber von einem Franchise zu reden, finde ich jetzt gerade ein bisschen vermessen jetzt in diesem Fall, aber ja. Ja, genau, so sieht es ein bisschen am Boxoffice aus. Eben, wie gesagt, man muss allgemein sagen, so richtige High-Performer. Mal schauen, was Avatar noch bringt das Jahr am Boxoffice. Da erwartet man sich viel.
Ja.
Von den grossen Blockbuster jetzt mal, wenn man es jetzt nur von den Einnahmen her schaut und nicht von der Qualität. Das wird so der nächste, der auch ein bisschen erwartet wird.
Dass ja, Wicked kommt da sicher auch wieder.
Genau.
Aber ja, werden wir sehen.
We will see. So, weg von den Zahlen. Was haben wir noch, Moski?
Nichts, ich bin durch mit den News.
Ja.
Das ist ja nicht so spektakulär gehabt, das Mal.
Ich habe nur noch zwei kurze Erwähnungen, weil wir haben ja öfters darüber geredet, dass es ja, dass wir ja kritisieren, dass die ganzen die Filme wie, die Serien wie Squid Game, so, jetzt habe ich es gefunden. Bei Squid Game ist ja so ein bisschen die Thematik und auch bei all diesen Sachen, was es so um Gesellschaftskritik geht, ihr seid ja ziemlich gut darauf eingegangen, wollte ich dort noch schnell anknüpfen, dass ja die Realität oftmals die Fiktion auch ein bisschen einholt. Eins auch aus dem aus dieser Bubble, aus diesem Universum, das ja so ein bisschen mit Brot und Spiele und dieser Gesellschaftskritik und Reiche mit Spielen, was um Leben und Tod geht. Running Man ist das Beispiel, Hunger Games. Und eben, gerade bei Hunger Games, jetzt hat der grösste YouTuber der Welt, der Mr. Beast, ich weiß nicht, ob der da etwas sagt, über 400 Millionen Abos, ist der grösste YouTuber auf der ganzen Welt, Amerikaner, junge Amerikaner, hat jetzt angekündigt, der will jetzt eine Live-Version von den Hunger Games machen.
Das habe ich gehört, ja.
Aber er hat im Interview zum Glück noch gesagt, es sterbe, dann kenne ich Leute. Das ist noch grosszügig. Immerhin, so weit sind wir noch nicht. Also sie bringen sich noch nicht in Realität um, für Geld zu gewinnen. Und, oder was auch immer zu gewinnen, oder Reichtum zu gewinnen. Also es ist schon krass, wie wir uns langsam der eigentlichen Satire und Gesellschaftskritik annähern. Das habe ich einfach noch schnell als Beispiel rausholen, weil ihr ja über Squid Game noch geredet habt. Und man sieht einfach, wir werden einfach... Also, es wird immer wie krasser, was da umgesetzt wird. Also in 10 Jahren haben wir dann
wirklich wahrscheinlich echt die Hunger Games. Ich glaube auch, es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von der Zeit, bis das wirklich der Tod oder
Mord
so wirklich im Fernsehen
also kommt. Also der wirklich nachher also die Realität hat die Fiktion wirklich eingeholt. Genau. Und für alle die Office-Fans, hast du die Office gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Ich weiss, da draussen gibt es ganz viel. Berühmte britische Serie, amerikanische Adaption hat es gegeben. Und jetzt gibt es ein Spin-off. The Paper, und da könnt ihr den ersten Trailer sehen, geht nach dem mal anschauen. Er hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Vorab Kritik von meiner Seite. Aber alle Office-Fans sollen mal reinschauen, ob der Steve Carell in der amerikanischen Office-Version, wo jetzt eine Nachfolgerserie mit neuer Besetzung, neuen Schauspielerinnen und Schauspielern, wird haben, ob das etwas kann sein kann. Naja. Wir werden sehen. Und jetzt schicken wir Vollgas ein. In den Sachen, die wir nicht gemeinsam haben gesehen.
Moski. Genau, du hast Box Office erwähnt. Und ich habe nämlich den meist geschauten Kinofilm von den Schweizer, der letztes Jahr
war. Jetzt gewesen. Aber, du.
Ist wahr.
Ja, das glaube ich dir.
Bonjour di Gino habe ich geschaut. Das ist für das sind die Schweizer
das am meisten Motto von allen gegangen. Ostern.
genau.
Wenn sie im Stau stehen. Geht immer ein bisschen länger, ja.
Und der ist jetzt auf Netflix verfügbar, könnt ihr schauen, und ich habe das gemacht. Aber ich könnte sowas sein, ich kann es vorweg ja, also die Prämisse habe ich noch interessant gefunden. Es geht nämlich darum, dass es eine No-Bilag-Abstimmung gibt.
Aha.
Was es auch ein bisschen auf etwas anspricht. Und zwar, dass es nur noch eine Landessprache soll geben in der Schweiz.
Oh.
Und das wird dann abgestimmt. Und rauskommt, dass es Französisch ist. Und nachher ist da der Walter Eggli in der Hauptrolle gespielt von Beat Schlatter, den wir alle gut kennen. Und er arbeitet bei der Bundespolizei und er kann überhaupt nicht Französisch. wie so viel, oder? Und muss aber dann ins Tessin gehen, weil es dort so eine aufständische Gruppe gibt, die gegen das Gesetz will rebellieren und soll dort so ein bisschen undercover die beschatten und herausfinden. Das ist so ein bisschen die Prämisse und das habe ich noch so lustig gefunden, oder die Ausgangslage. Aber es ist halt einfach wie jeder andere Schweizer Comedy-Film. Es ist einfach nicht lustig. Oder einfach halt... Ja, nein, wirklich. Oder halt nicht mein...
Nicht die Humor. Also es zielt nicht auf dein Humorzentrum.
Aber der Humor ist immer gleich bei diesen Schweizer Filmen. Weißt du, er ist so übertrieben und irgendwie... Ja, ich kann wirklich mit dem Humor nicht mehr anfangen. Oder? Es ist irgendwie als Schaf verkleidet, aber so billig. Oder? Es ist einfach nur so ein Schäffäli über die Schultern. Über. Und dann fallen sie aber nicht auf, quasi so. Okay. Oder? Weil es irgendwie, also, und, ja, das weiss ich nicht. Oder? Also sehr platt, der Humor. Und mit dem kann ich irgendwie nicht mehr anfangen. Und der Plot, der geht dann auch irgendwann über, dass er so sehr, sehr übertrieben ist und so die Dramaturgie wirklich so auf die Spitze aufgetreibt. Und ja, da komme nicht genau daraus, entweder bin ich jetzt ein bisschen falsch, weil wir so ein bisschen zu viel weißt, in dieser Filmreferenzgeschichte drin sind, weil anscheinend ist er ja, oder offensichtlich, ist ja gut angekommen bei den Leuten, weil die sind ja eben schon in den Kino gegangen, den Film schauen. Oder überhaupt einfach der Beat Schlatter da immer noch zieht.
Ich weiß es nicht. Er war schon lange weg gewesen. aus dem Schweizer Film. Es ist ihm ja auch gesundheitlich nicht so gut gegangen, so was man mitbekommen hat. Und darum ist es eigentlich interessant, dass der Name heute notiert.
Aber es ist einfach eins zu eins das Gleiche wie die anderen Filme von
ja,
ihm.
Ja, ich finde einfach die mittelmässigen Pseudo, hey, und da wären wir wieder bei der Heimatthematik. Genau. Hört endlich auf, wirklich, hört endlich auf. Also da ist mir etwas, wie der Steiner macht mit Early Birds vor kurzem, ist mir noch fast lieber. Ja. Der hat jetzt auch nicht Hölle gut performt und ist auch nicht jetzt ein Meisterwerk gewesen, aber er hat wenigstens versucht, irgendeinen Genrefilm zu machen, einen kleinen, sag jetzt mal, eine Art Milieufilm mit verschiedenen anderen Elementen, anstatt die 3000. mittelmässige bis schlechte aber Schweizer look, Komödie. Sorry, ich verstehe es einfach nicht.
Wir sind ein bisschen selbst schuld, oder sind wir schon
ja, wenn wir reingehen. Ja.
Alle Leute sagen, schauen und ja, dann wird weiterhin solche Filme werden kommen. Und jetzt werden sicher draussen die Leute ein bisschen bashen, oder? Weil sie es ja gut haben gefunden. Und
ja,
ich
ja,
halt
logisch.
Nicht. Ich finde aber, es sollte wieder mal Platz haben für richtig gute Schweizer Filme. Und das gibt es, also ja, jetzt haben wir Heldin, aber es ist immer so eine Ausnahme, die
ja,
es irgendwie braucht. Oder? Und,
ja, einfach auch der Platz, ja, wieder mal mutigen FilmemacherInnen genau, zu geben, die wirklich können, auch mal sich ausbauen probieren und nicht immer die gleichen.
Ja. Aber es ist ja im Deutschen ist es genau ja, gleich, oder?
Ja, also absolut. Wir wollen jetzt fest in die Thematik mit den Förderungen reingehen. Genau. Man sieht so oft an den Filmfestivals, oder wer da wo mit wem verknüpft ist. Das ist ein Thema für sich, aber trotzdem, es ist einfach schade, weil ich glaube, wir hätten viele innovative Leute in diesem kleinen Land, genau, wo
also weißt, es gibt jetzt gute machen, Filme, aber es sind immer Perlen, wir müssen sie suchen, sie kommen zum Teil nicht im Kino und so, ja. Eben, ich habe ihm einen von 5 Sternen gegeben, also müsst ihr nicht schauen und ich habe ihn da wirklich abgestraft. Und,
klare Sache.
Ja, klare Sache, darum ist glaube ich gut, haben wir jetzt darüber geredet und gehen wir weiter.
Genau. Ja, ich habe es erwähnt. Ich bin ja noch mal vorher bei den Box-Office-Zahlen. Ich habe mir ja noch die neueste Jurassic World-Auskopplung angetan. Warum auch immer im Nachhinein. Also ich kann leider auch nicht viel Positives sagen. Ich habe aber verschiedene Stimmen aus meinem Umfeld gehört. Vielleicht ist das der nächste Film, wo mich nachher der Tommy anzündet. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich bin offen für meine Kritik an Kritik. Was mich einfach finde, Hollywood, und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu aufend werde, geben mir Mühe. Es ist immer wie mehr auffällig in einem Franchise- und Blockbuster-Filmen, das ist auch nicht eine neue Erkenntnis. Man liest jetzt überall die Kritiken, wir hören so von grossen YouTuber oder FilmkritikerInnen, die auch Abhandlungen oder Statements darüber schreiben. Auch in dieser ganzen FilmkritikerInnen-Bubble wird jetzt viel über das diskutiert, weil Hollywood ja so ein bisschen Qualität verliert und sich irgendwie auch nicht mehr gute Film-Drehbücher schreibt und sich nicht mehr wagt und alles, Leute sind nur noch Abziehbilder und das ist mir permanent in diesem Film so gegangen. Ich habe mit meinem Sohn geschaut, weil er ja natürlich auch, wer hat es gedacht, mit diesen Dinos halt gecatcht ist. Er ist 9, wird jetzt 10.
Absolut, ja, das ist
ein Thema, das natürlich da ist. Oder? Ja. Und dann schaust du den Film und er hat alle gesehen, das kann ich schon mal voraussagen, er hat mit mir alle schon geschaut, also auch die Alten, bis aufs alte 3, das hat er nicht wollen schauen, das hat ihn irgendwie nicht interessiert. Und er, und das hat mein Herz beruhigt, er findet dort das 1 immer noch das Beste. Und das zeigt einfach, dass damals Steven Spielberg, der ja das 1 gemacht hat, Jurassic Park, nicht Jurassic World. Und jetzt haben wir eine lange History, die irgendwie anfangs 2000er einen Unterbruch hatte, und jetzt in den 2010er wieder ist aufgenommen worden. Und jetzt ist eben mit Rebirth, das soll ja wie ein Neustart darstellen. Was es einfach nicht ist. Es ist es nicht. Es wird wieder die genau gleiche Geschichte erzählt, wo wir vorher in 3 Jurassic World Filme in der Neuzeit schon hatten. Genau das Gleiche. Sie müssen wieder auf eine Insel. Es geht wieder um irgendwie Geld, Medikamente. Irgendjemand will wieder irgendwie Proben holen oder will etwas entwickeln. Es ist einfach immer die gleiche Storyline. Und was mich wirklich am meisten genervt hat, sorry, die Charaktere sind unglaublich schlecht geschrieben. Wir haben hier Scarlett Johansson, wir haben Marshall Ali, wir haben noch andere gute Leute, die da am Ruder sind. Und die meisten kannst du in die Tonne treten, weil sie Abziehbilder spielen. Und ich weiss, ihr habt das ja thematisiert zusammen, der Tommy und du, man soll nicht immer mit dieser Negativhaltung in diesen Film. Und ich bin gar nicht so mit, also generell in Filmen, sorry. Und ich bin gar nicht so mit einer Negativhaltung in diesem Film. Aber am Ende des Tages hat sich so ein bisschen das leichte Bauchgefühl, das vielleicht nicht eine Negativhaltung war, aber so ein bisschen, sag jetzt mal, das ungute Gefühl, das hat mich einfach, das hat mich wirklich krass gedacht. Also das, ich verstehe nicht, dass Hollywood das nicht mehr kann.
Ich habe das Gefühl, die Leute sind einfach irgendwie zufriedeniger, also weißt du, die das machen und sagen, hey, oder einfach auch, sie lehnen sich weit zurück und tun sich eben auf den Lorbeeren ausruhen, oder? Weil wir haben ja hier schon mal die Story gehabt, die gute, oder? Und jetzt tun wir einfach dort, weißt du, so ein bisschen wie das noch ausschlachten und da müssen wir gar nicht mehr viel überlegen dran. Oder weißt du, wie viel rein investieren, genau eben in einen Charakteraufbau oder wie eine Szene aufgebaut wird oder mit dem, dass das oder ikonisch halt mit dem Wasserglas dort, aber nicht wieder das Gleiche eben machen oder kopieren, sondern wie etwas Neues und ja, aufbauen und das können sie irgendwie nicht mehr. Und das ist jetzt wahrscheinlich hier im Jurassic Park oder Jurassic World oder so, wo es ist in den anderen auch so. Oder?
Ja, und es ist eigentlich schade, weil das so viele jugendliche Kinder begeistert, das Thema. Man könnte das innovativ und cool nochmal aufschaffen. Das hat man nicht geschafft nach mir. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist einfach ein Franchise, das eigentlich sterben sollte. Aber das wird natürlich nicht passieren. Nee. Nicht bei diesen Boxoffice-Zahlen. Und da knüpfe ich wieder an dem an, was du jetzt gesagt hast, beim Schweizer Film, wo wir es vorher darüber hatten. Wir rennen offenbar in die Filme und die Studios schalten sehen, wow,
es performt. Wird beim nächsten Fast and the Furious so wieder so sein.
Ja, oder? Und er wird das soll ja jetzt der letzte sein, wenn wir den nächsten Fast and the Furious, aber wenn der wieder eine Milliarde einspielt, dann kommt es wieder, kommt einfach wieder. Das ist das, was mich so nervt. Item, das ist meine Kurzkritik. Jurassic World Rebirth, wenn ihr euch wirklich einen Neustart erwartet, einen innovativen Neustart, für mich ist er das nicht. Den Film kann man rauslassen, schauen gescheiter nochmal in ein paar Jahren, wenn ihr wieder mal Lust habt, zu 1, vielleicht noch zu 2, und dann ist es der gewesen, und dann habt ihr gute Dino-Filme gesehen. Und die kann man auch mega gut noch schauen, die sind super gealtert, weil halt viel auch noch praktische Effekte drin sind, bis auf wenige Ausnahmen. Und die digitalen Effekte, die sie hatten, die waren damals richtig innovativ gewesen und neu für die Zeit. Also da hat man wirklich den Spielberg seinen Spirit halt noch gemerkt. Und er ist ja noch als Producer, wird er abends noch aufgeführt, also Executive Producer, aber der sagt ja gar nichts mehr zu diesen Filmen. Aber der gibt noch seinen Namen. Und dann muss ich einfach sagen, ja, lädt aus. Genau.
Also auch wenn ich... Was? Dino-Zähne.
Dino-Zähne, also wollen wir kurz kritiken. Also 1,5 Dino-Zähne für mich. Ich tue wirklich... Also für mich ist er einfach dasselbe. Also kannst du die anderen Jurassic World schauen, hast du das Gleiche nochmal. Das wäre es. 1,5 Dino-Zähne von mir. Genau.
Ja gut, dann gehe ich in eine Serie rein, die auch ich nur gesehen habe. Und dann ist da noch etwas, bevor wir die Filme und Serien behandeln, die wir gemeinsam haben gesehen. Und zwar habe ich Your Friends and Neighbors auf Apple TV Plus gesehen. Das ist jetzt schon, das läuft schon ein Zeitchen. Und bin ich jetzt fertig und denke, packe ich rein, weil wir noch nicht darüber geredet haben. Und das ist eine Serie, wo der Jon Hamm die Hauptrolle spielt. Er ist auch ein bisschen weg gewesen und jetzt da wieder zurück in dieser Serie. Und er spielt Familienvater, so in einem reichen Viertel. Er ist auch so Hedgefondsmanager und jetzt verliert er alles. Also seine Frau hat er verloren, die jetzt einen anderen Mann hat, der Basketballspieler ist, NBA schon Ringe hat gewonnen, also Meister ist geworden. Auch absoluter Millionär irgendwie. Und er verliert seinen Job, weil er ein Verhältnis hatte mit einem vom Büro und das kommt echt vom Anfang an. Aber er braucht wie das Geld, weil er ja den Status haben wollte, in diesen Luxusvierteln dort. Und dann fängt es eigentlich an, dass er bei seinen Nachbarn und eben Freunden, oder manchmal ist es halt nur so der Freund zum Scheinen.
Genau, ja.
Und bei denen ja, klaut dann einfach Zeug zusammen, weil er sagt, ja, spielt echt keine Rolle, der merkt gar nicht bei seinen 20 Luxusuhren, ob mir jetzt eine fehlt oder nicht. Oder irgend so eine Rolex für ein paar 10'000 Franken, das merkt er gar nicht. Mhm. Und so fängt das eigentlich an und ist so die Prämisse von dieser Serie und es ist wahnsinnig unterhaltsam und auch wahnsinnig lustig. Es hat auch immer so ein bisschen Cliffhanger am Schluss oder auch mit drinnen. Also es gibt eine Szene ganz am Anfang, wo eigentlich etwas Schlimmes passiert. Es kommt gerade am Anfang und das wird nicht erst am Schluss aufgelöst, sondern es ist irgendwie mal so wie zwischendrin, wo das schon aufgelöst wird und dann eigentlich weitergeht, oder? Und ja, das wirklich eine unterhaltsame Serie gefunden. Auch so ein bisschen das ganze Snob-Welt, was natürlich hier so ein bisschen auf die Chippe nimmt, aber eben auch so ein bisschen das Kritische betrachtet, eben, dass nicht richtige Freunde sind und jeder nur so ein bisschen zum Schein und Statussymbol muss haben. Das nimmt es alles so ein bisschen auf das Korn. Und ja, so eine erfrischende Serie gewesen, wie man es eigentlich von Apple TV Plus gewohnt sie auch in einer höheren Qualität gefilmt und aufbereitet und inszeniert. Also könnt ihr gut schauen, ist jetzt nicht, weiss nicht was, die Top-Top-Serie, aber sehr unterhaltsam, hat 9 Episoden, hat 3/4 Stunde, das habt ihr so schnell mal durchgeschaut und ja, habe ich so 3,5 Sterne. Also gut schaubar, gute Unterhaltung.
Ja, der Jon Hamm, den kennt man ja vor allem von Mad Men. Hast du Mad Men
genau, nein, gesehen? Habe ich eben nicht gesehen. Genau,
ich habe auch nicht. Ich habe Mad Men rausgelassen, aber er ist ja dort genau extrem eingeschlagen. Nicht, dass er vorher noch nichts hat gemacht, aber ja, dort war er halt schon so ein ikonischer Main-Character, der, ja, glaube ich, vielen ist auch im Gedächtnis geblieben von Mad Men, auch die Fans von Mad Men, sagt man ja bis heute. Und ja, die Frage ist halt, kannst du dich von dem nachher lösen? Was bringst du Neues, gerade wieder im Serienformat? Und mir hat eben der Trailer auch noch gecatcht. Also ich werde auch noch reinschauen. Und ja, hast du jetzt eine Wertung schon abgegeben? Das weiß ich gar nicht.
Ja, 3,5 Sterne. 3,5. Genau, von 5.
Tipptopp.
Also eben kannst du gut schauen, eben so gute Unterhaltung.
Sehr gut. Ja, ich habe auch noch in einer Serie reingeschaut, aber nur reingeschaut, weil die ist nämlich noch nicht fertig gelaufen. Ich werde, kann ich schon mal sagen, ich werde sie aber fertig schauen. Mm-hmm. Und ich bleibe gerade bei Apple TV Plus. Langsam haben die Leute, glaube ich, wirklich zu viel
gesponsert. Wir müssen jetzt mal Apple anrufen, dass wir wenigstens ja, das Abi gratis
bekommen. Apple, so, wenn ihr das gehört, wir nehmen sonst noch ein iPhone. Also so. Nein, Spass beiseite. Wir sind wirklich nicht gesponsert, aber es hat mich einfach gerade gecatcht, weil ich wieder mal neue Stoffe gesehen. Wir haben ja vorher ja wieder einen kleinen Mini-Rant gehabt, gerade wenn es eben um so Franchises geht. Und jetzt habe ich gedacht, mal, das ist jetzt die Chance. Und vielleicht auch die Chance von einem Schauspieler, der in den letzten Jahren sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, Abziehbildrollen verloren hat, um sich wieder mal einem Projekt zu widmen, das ihm, glaube ich, viel bedeutet. Und zwar rede ich von Chief of War, einem Historiendrama, das im Moment jetzt auf Apple TV Plus angelaufen ist. 3 Folgen sind Stand heute erschienen. Die kann man schauen, also sehen. Und das ist im Grunde genommen eine Art Herzensprojekt von Jason Momoa, vom grossen Frauenschwarm und vom grossen...
Wo es nicht um Guinness geht.
Und es geht nicht um Guinness, es geht sozusagen auch ein bisschen um seine Geschichte, beziehungsweise um die Geschichte von seinen Vorfahren. Er ist ja hawaiianischer Abstammung. Die ganze Serie spielt im Grunde genommen im historischen Hawaii. Es geht so ein bisschen, also angesiedelt ist eigentlich die ganze Geschichte so ein bisschen im Übergang, wo die ganzen Clans auf den hawaiianischen Inseln noch mit ihren Häusern herrschen und auch gegenseitig Krieg führen, aber die Kolonialisierung gerade, also die Übernahme mhm. und das Eindringen von den Europäern, aber natürlich auch der Schlussmoment später dann auch von den Amerikanern, ist so ein bisschen am Anlaufen. Das wird auch so angedeutet, bereits auch in der zweiten Folge gibt's, strandet, ich glaube, es ist eine englische Fregatte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt muss ich gerade aufpassen, ich kann es euch erzählen. Und ja, grundsätzlich, um was geht es eigentlich bei Chief of War? Ich habe es schon ein bisschen gesagt, wir befinden uns auf den hawaiianischen Inseln, an diesem Übergang, und das ist so ja, in den Jahren 1782 bis 1810, also man merkt, man geht weit zurück in die Zeit, und die Clans dort, die bekriegen sich untereinander, und der Jason Momoa steht in der Mitte von dieser Geschichte und versucht eigentlich als jemand, der einem von diesen Clans angehört, so ein bisschen das Volk, das auf diesen Inseln verstreut ist und sich auch gegenseitig bekriegen, zu einen. Das ist so ein bisschen die Grundprämisse eigentlich. Und das steigt schon ziemlich steil ein. Schöne Bilder, gute Kostüme, sehr, sehr gute schauspielerische Leistung, alles, was ich bis jetzt auch gesehen habe. Wirklich auch ein hawaiianischer Cast. Da hat man sich wirklich auch darauf geschaut, dass das wirklich auch historisch akkurat ist. Hat mich auch sehr stark so von der Herangehensweise an Shogun erinnert, mhm, wo ja in Japan angesiedelt ist. Man hat auch in Teilen an Originalschauplätze gedreht. Und was ich am richtig besten finde, das ist eine super Entscheidung, das machen sie nach Shogun jetzt bereits zum zweiten Mal, sie reden alle in der Originalsprache. Es ist nicht Englisch gesprochen, und so wie ich es gesehen habe bei Apple TV, kannst du es auch, glaube ich, nicht synchronisiert schauen, aber vielleicht liegt es an meinen Apple TV-Einstellungen.
Nein, das kann schon sein. Das ist ja bei Shogun eben auch so. Also Shogun ist ja nicht von Apple, aber
ja,
ist der dann auch so gewesen, genau. Und ich habe schon einen anderen geschaut, jetzt kommt mir gerade eine andere Serie auf Apple TV, jetzt kommt mir gerade der Name nicht in den Sinn, der von Südkorea und Japan spielt, von früher. Und dort ist auch alles original. Und sie tun dann unter, beim Deutschen, tun sie immer noch, haben sie verschiedene Farben, dass du weisst, das war jetzt südkoreanisch gewesen und das war japanisch gewesen.
Okay.
Oder nordkoreanisch, weil es die verschiedenen Sprachen, weil wir ja das nicht können unterscheiden können.
Richtig, ja, logisch, ja.
Und dass dort eigentlich so der Unterschied eigentlich ist. Ja. Und das finde ich sehr gut.
Ja. Und das geht ihm einfach auch so einen Touch, dass das wirklich auch sehr, sehr akkurat gemacht ist. Und das merkst
du in dieser Serie auch.
Extrem, oder? Extrem. Und ich finde das wirklich, der Jason Momoa, also die Produktion hat ja schon 2015 angefangen, wo sie die Idee eigentlich aufgegriffen haben. Da sieht man mal, wie lange das eigentlich geht, bis solche Produktionen wirklich dann auch in die Realität umgesetzt werden. Es war mal die Rede davon gewesen, einen Film zu machen. Später hat man nachher wollen, nicht das als Film umsetzen, sondern eine Serie daraus machen. Und jetzt hat man das tatsächlich umgesetzt. Und er ist auch Mitproduzent, und es ist, glaube ich, wirklich, wie ich vorher erwähnt habe, ein Projekt, das er wirklich machen will, eben weil sie auch seine Wurzeln sind. Und darum ist ihm das, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, mit dem könnte er sich jetzt wieder als, ich sage jetzt mal, wirklich guter Charakterdarsteller auch wieder mal ein bisschen positionieren. Mhm. Weil in der letzten Zeit hat er schon zwar zum Teil in erfolgreichen Filmen mitgespielt, aber für mich halt auch immer ein bisschen Abziehbilder, Charaktere genau, gespielt. Mit Ausnahme jetzt bei Minecraft-Movie, wo ja viele sagen, dort sticht er ein bisschen raus, wo er ja den arroganten Nerd spielt, den 80er-Jahr-Nerd. Aber ja, also wirklich eine Empfehlung, schaut rein. 3 Folgen sind draußen, sie wird ja gleich mal auslaufen, wird sicher noch ein Fazit sein.
Ja, ich möchte eigentlich auch reinschauen, ich bin jetzt einfach noch nicht dazugekommen, das zu machen. Und ja, du machst mich lustig.
Ja! So, was haben wir noch? Können wir schon übergehen?
Ja, wir können übergehen.
Yes.
In eine neue Serie.
In eine neue Serie, ja.
Wo wir gleichzeitig
haben. Wo wir gleichzeitig haben gesehen. So ist es.
Und abgeschlossen ist.
Sind wir auch wieder bei Natur?
Im
weitesten Sinne. Nicht hawaiianische Natur, nicht Heilwort, aber nicht so weit entfernt.
Nicht so weit entfernt. Genau. Und zwar gehen wir in Yosemite Nationalpark, obwohl es gar nicht dort weit ist.
In vielen Teilen. Hast du es noch recherchiert? Ich habe nämlich nicht mehr geschaut. Aber ich habe noch gedacht, das ist wahrscheinlich nicht im
Yosemite. British Columbia ist irgendwie das Dreieck. Genau.
Haben sie irgendwo in British Columbia Wahl gesucht? Ja. Haben sie dort ein bisschen
gefilmt? Vielleicht hat es echt viele Leute im Yosemite Nationalpark.
Ja, wahrscheinlich auch. Das hat auch Kostengründe. Würde ich jetzt behaupten, würde es auch touristische Ziele sein, dann musst du die sperren. Und, ja.
Absolut, genau.
Ja.
Aber ja, von was reden wir denn überhaupt?
Wir reden von Untamed, der aktuelle Streaming-Hit tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ist sehr erfolgreich in der Abrufzahl auf Netflix. Ist eine Netflix-Produktion. Und schlägt ziemlich ein. Nach was ist es jetzt? Ich habe irgendetwas gelesen, sie waren wahnsinnig erfolgreich gewesen nach dieser Hitserie aus England, wo wir darüber geredet haben. Heute habe ich, ist mir die Szene durchgebraten mit den One-Shots. Wie heissen sie?
Ja, vom Gil da.
Ja, wo, genau. Wir müssen dann noch reinschneiden, weil ich weiss nicht. Ich weiß nicht. Jetzt
kommt mir der Name auch nicht in Sinn.
Genau. Aber ihr wisst, was wir meinen. Und so jetzt nach dieser Serie ja jetzt aktuell die erfolgreichste abrufbare Serie für eine kurze
sogar
Zeit.
Sogar besser als Squid Game, wo da noch ist.
Ja, das wird ja immer wieder neu gerechnet. Oder? Das ist
in der aktuellen Zeit. Ja.
Sozusagen. Okay, also. Das ist ja immer temporär. Oder?
Ja. Genau. Ja. Und zwar spielt der Eric
Banane.
Habe ich zu euch gesagt. Banane.
Ja, genau. Australien, du ihn nicht beleidigen. Das nimmt er ja, vielleicht persönlich.
Ja, genau. Und das ist auch wieder, ihn hat man auch schon ein Zeitchen nicht mehr gesehen.
Ja. Er war ja übrigens mal der Hulk, einer der ersten Hulk.
Ja, und ist jetzt da wieder, ist ein bisschen lustig, wie viel das so ein bisschen zurückkommen. Auch halt in der Serie. Jetzt spielt da die Hauptrolle und so ein Ranger eben im Nationalpark innen und es fährt...
Wenn ich dich darf korrigieren, ja. Er ist Agent, er ist eben nicht Ranger.
Ja.
Er arbeitet für Bundesbehörden, aber er arbeitet mit Ranger zusammen.
Genau. Und es fährt eigentlich so an, dass man am Anfang zwei Kletterer sieht, die dort so einen spektakulären Felsen raufklettern und er fällt eigentlich dort von oben ab eine Frau und verfährt sich noch in ihren Kletterseil innen und also die ist tot und die hängt dann dort das Leiche drin und so fährt es eigentlich an und dann sind wir eigentlich schon mitten in diesem Fall innen. Es geht eigentlich darum, dass aufgeklärt wird, wer ist denn das überhaupt, warum geht die da oben runter und ja, er leitet dort die Ermittlungen eben zusammen mit den anderen Ranger und Rangerinnen.
Genau. Sagen
wir das so? Rangerin.
Ich denke es jetzt.
Genau, allen voran der Lily Santiago, wo da Naya Vasquez spielt, eigentlich mit ihm zusammen so ein bisschen die Partnerin. Und er ist für den Fall aufzuklären. So ein bisschen ein klassisches Krimi.
Ein klassischer Krimi und ich habe auch schon gemischte Stimmen gehört von Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gestern ein Gespräch über die Serie gehabt, von guten Kollegen von uns und die haben es zum Beispiel gar nicht, die haben es nicht gecatcht, aber jetzt für mich persönlich, mir hat das reingezogen. Ich habe das einfach, ich habe das noch gerne. So Thriller, die ich mit Natur spiele. Darum finde ich auch, habe ich mich auch so gefreut, dass ich mich, die ja viel früher müssen darauf anspringen und habe ja das auch gesagt hier, der Pass, österreichische Produktion, wo ja der Tommy 100-mal hat gesagt, jetzt schau das, spielt sogar noch in deiner zweiten Heimat und das spielt ja auch so mit der Natur. Ja.
Habe ich übrigens jetzt die erste Staffel dann nachgeholt
von gratuliere, der Pass.
Ja.
Bin aber, da schon gespannt auf dein Feedback, aber wir bleiben jetzt noch bei Untamed.
Genau.
Und Untamed macht ja das auch, spielt auch mit dieser Natur.
Sehr.
Also da, die reiten da durch die Wälder, auf den Rösser, ermitteln gleichzeitig.
Und viel schon auch weite Einstellungen.
Du hast viele grosse Shots, du hast Drohnenaufnahmen, du hast ein paar wenige Greenscreen-Aufnahmen, gerade bei der Kletterpassage, vielleicht ist es dir
aufgefallen. Ja, also das muss ich sagen, das ist gerade ein so kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Es hat Aufnahmen, wo vor allem, wenn sie nahe sind, wo es eben so ein bisschen Greenscreen oder auch Studio und das sieht man und das hat mich wirklich gestört, weil es einfach so ein bisschen offensichtlich mehr war zu den anderen Naturszenen.
Da kann ich nämlich jetzt einen guten Link machen, es regt mich wieder auf, oder? Weil Hollywood hat das Geld und könnte doch einfach die Kletterszene live drehen und das wäre überhaupt kein Problem. Das muss ja nicht im Yosemite Nationalpark sein, sondern im Namen einer Nationalpark sein. Das merkt ja niemand, der sich nicht wirklich super auskennt und jede Ecke von diesen Parks würde kennen. Und jetzt, liebe Hollywood-Produzenten, einfach nur so als Hint, eine Serie, beziehungsweise, excuse, ein Film, der auch mit Natur spielt, aus Europa hat das schon vor über 20 Jahren können, nämlich, ich weiß nicht, ob du Les Rivières Pourpres gesehen hast, also die purpurnen Flüsse 1, gibt mehrere Teile, unter anderem mit Mathieu Kassovitz und Jean Reno.
Ja.
Und dort haben sie auf einem echten Gletscher gedreht. Und haben mit den ganzen Witterungsbedingungen, es gibt ja Szenen am Schluss, noch mit einer Lawine und so, die Aufnahmen sind auf einem Gletscher gedreht worden. Und also, warum schaffen das? Also, das ist jetzt einfach ein Beispiel, es gibt noch Dutzende andere. Also, nehmt euch doch, ich meine, Netflix, sie zahlen so viel Geld für die Serienproduktionen, lasst doch die Natur drehen, das muss ja umsetzbar sein. Sorry, das muss umsetzbar sein.
Aber auch sonst hat es eben zum Teil, wo der Unger am Felsen irgendwie, das hat einfach nicht echt ausgesehen.
Ja.
Und das verstehe ich nicht. Und sie haben ja die Naturaufnahmen gehabt.
Ja, sie haben ja auch viel in Natur gedreht. Es ist ja jetzt nicht eine reine Studio. Es ist keine reine Studioproduktion. Das müssen wir jetzt so ehrlich sagen. Es klingt jetzt ein bisschen härter.
Aber es prallt eben so ein bisschen aufeinander. Ja. Das ist so ein bisschen sicher ein Kritikpunkt von dieser Serie, dass man das sieht und merkt, dass das da ein bisschen aufeinander prallt.
Das ist richtig, ja. Genau. Ja, aber wie war denn so dein Eindruck gewesen, was meinst du? Also, so zusammenfassend, jetzt hast du ja Kritikpunkte angebracht.
Ich habe es eigentlich, ja, gute Serie gefunden. Also, es ist schon schnell geschaut, es hat nur 6 Episoden, also auch 3-4 Stunden. Oder es ist wirklich schnell geschaut. Ich habe jetzt auch schon lange keine Krimi so mehr geschaut.
Ja, ich schaue es ja eben auch gerne. Also, ich habe das eigentlich gerne.
Also, mir hat es eigentlich gefallen, was mir auch sehr klassisch war zwar, man hat, oder jede Figur hat dann wieder seine eigenen Probleme noch von früher und das wird eigentlich auch aufgegriffen und auch gut erzählt, oder, da ihre Konflikte, die sie irgendwie haben und das als Gesamtpaket, aber eben auch schnell mal erzählt, oder, eben nicht irgendwie über 10, 12, 16 Episoden da erzählt, habe ich das eigentlich ganz gut gefunden. Muss ich sagen, ja.
Mir hat es eigentlich auch gepasst. Und ja, sie hat zusammen mit der Partnerin geschaut. Wir haben es zusammen geschaut. Eine Serie, die wir jetzt mal wieder zusammen haben durchgepinscht. Was wir auch hier können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja, man muss hier sagen, dass die eigentliche Auflösung von der Hauptstory in Teilen schon vor dem Ende passiert. Und dann gibt es nochmal eine zweite Auflösung bei der letzten Folge. Mhm. Das ist ein bisschen speziell. Es gibt Leute, die das zum Teil nicht so gerne haben. Das ist so ein bisschen Mode geworden seit Game of Thrones, wo wir alle nicht auf die 10. Folge, sondern auf die 9. Folge haben gewartet. Vielleicht magst du dich noch damals erinnern. Und das ist hier auch ein bisschen der Fall. Aber ich finde auch den Schluss wirklich gut. Eben vielleicht noch etwas kurz zum Cast. Den haben wir ein bisschen unterschlagen. Ja, wir haben jetzt nochmal von Eric Bana geredet. Wir haben noch Sam Neill da am Start, der einen grossen Schauspieler aus der Fang geht. Kleiner Hint, im ersten Jurassic Park die grosse Mithauptrolle gespielt, dürfen wir nicht vergessen. Und ja, also das sind wirklich gute Leute am Ruder.
Also oder Eric
Bana ist überzeugt in seiner Rolle. Ja, genau, ja,
so der Mürrisch oder so, das bringt er absolut gut.
Absolut, ja. Und da muss ich wirklich sagen, das machen sie gut. Und wir haben Rosemary DeWitt, wo Jill Bodwin spielt, die Ex-Frau, die das auch sehr gut macht. Die hat so ein markantes Gesicht.
Mhm.
Wirklich sehr, sehr eigen. Wir haben die ganze Zeit, während wir schauen, haben wir überlegt, woher kennen wir die? Die haben wir doch jetzt erst gerade irgendwo im Kino gesehen. Weißt du wo?
Nee.
Smile 2.
Oh.
Aber wir mussten höllenlang überlegen, ja. Das haben wir irgendwie nicht mehr präsent, kannst wieder aus dem Hirn raus, so schnell geht es heutzutage. Und dann plötzlich habe ich gedacht, Smile 2, stimmt. Tatsächlich, von dort her kennen wir sie. Dort ist sie die Mutter. Und ja, die Lily Santiago macht es super als Naya Vasquez. Das ist ja sozusagen seine
Partnerin.
Partnerin im Sinn von
Auflösen vom Fall. Genau,
mit ihm den Fall bearbeitet. Genau. Also ja, ich würde sagen, was geben wir für eine Wertung, Moski? Oder?
Ich gebe 3,5 von 5 Sternen.
Also.
Dann zäpfen.
Also, ich bin einig mit dir. 3,5, wie gesagt, es sind mehr Produktionssachen, die mich gestört haben. Es sind manchmal ein bisschen das Pacing, dass ein bisschen die Luft rausgeht und dann kommt sie wieder.
Die 6 Folgen sind jetzt mir.
Nein, es ist sehr kurz, es ist eine Miniserie, ist auch abgeschlossen, könnt ihr gut schauen.
Nein, es gibt eine zweite Staffel.
Jetzt habe ich... Ich habe wirklich gemeint, jetzt ziehen sie es mal durch. Aber machen sie tatsächlich ein Zeug. Ja. Also ja, wahrscheinlich auch hier wieder der Erfolg
hat sie nicht. Aber es soll ein Fall also
das sein ist klar.
Und alles. Ja,
das habe ich gedacht.
Genau.
Okay, dann habe ich falsche Information gesehen. Und ich sage auch, 3,5 Rössli. Rössli im Yosemite-Nationalpark gebe ich. Genau. So, weiter geht's. Was haben wir noch auf dem Radärchen, den wir gemeinsam gesehen haben?
Auf dem Radärchen? Ein Film? Der ist schon länger her. Ich musste ein bisschen nachstudieren, wo der ist gelaufen. Aber der ist gar nicht richtig im Kino gelaufen hier in der Schweiz. Oder nur sehr wenig.
Kleine Leinwandpräsenz gehabt. Gell? Das stimmt, ja.
Und kann man jetzt aber mieten bei den Streamingdiensten. Und das ist ein bisschen harte Kost, oder? Wo man da,
ja, wir sind
von was, wir jetzt reden.
Ja, wir sind ein bisschen kritisch gewesen. Wir haben beim Trailer schon darüber geredet, weil wir sind eigentlich Fan. Zumindest so, also ich glaube, hier ja in Teilen.
Wir sollten noch sagen, um was es geht, das habe ich noch nicht gesagt.
Ja, vor allem von wem das der Film ist und wie er überhaupt heißt. Ja. Von was reden wir überhaupt,
Maske? Von Warfare.
Wir reden von Warfare, genau. Also ein Kriegsfilm, unter anderem vom Regisseur, den wir sehr schätzen. Und Drehbuchautor, nämlich von Alex Garland, der übrigens ja am 28 Years Later auch mitgeschrieben hat, wo wir vorher gerade erwähnt haben, jetzt in der letzten Zeit. Und er hat hier als einen von seinen neuen Hauptfilmen sich einem Kriegsszenario, und zwar einem realistischen Kriegsszenario aus dem letzten Irak-Konflikt gewidmet. Also eigentlich, ja, bildet der ganze Film einen 1:1 Einsatz ab, den es wirklich gegeben hat, von amerikanischen Soldaten im Irak, wo in einem umkämpften Gebiet, wo besetzt ist, in einem Wohnhaus eingeschlossen sind und sich von dort müssen befreien, nachdem sie angegriffen sind. Das ist die Prämisse. Und der Film läuft in Realtime ab.
Genau.
Das ist echt die grosse, ja. Wie soll man dem sagen? Der grosse Clou, in Anführungs- und Schlusszeichen, der da stattfindet. Nämlich, du gehst rein und die ganze Story passiert 1:1. Und dann gehst du wieder raus. Und der Einsatz hat es wirklich gegeben. Es sind ja die echten Leute mit den echten Namen, die natürlich gespielt werden von Schauspielerinnen und Schauspielern, sind dabei. Und sie sind offenbar auch beratend für den Film.
Ja, also der Ray Mendoza ist ja dabei. Also er war selber Navy SEAL und hat hier das mit dem Alex Garland gemacht als Berater. Und auch, also er wird auch aufgeführt da in der Regie und Director. Und dann sind natürlich noch die anderen Leute. Man sieht dann auch im Abspann, sieht man ja die echten Leute noch. Wo, ja, also die überlebt haben, muss man sagen, wo man da sieht. Und also wirklich von dem her eigentlich ja, doppelt tragisch und eindrücklich, oder, genau. Was da hier eigentlich abgeht.
Und das ist immer ein wahnsinnig feiner Grad. Beim Trailer hatte ich das Gefühl gehabt, oh, das wird etwas ganz Heroisches, Amerikanisiertes. Mehr Amerikaner, die grossen Befreier und Helden im Kriegsgebiet, die nachher den Tag retten, um es jetzt ein bisschen plakativ zu sagen. Und das sind auch so Kriegsfilme, die ich wirklich gar nicht mehr sehen kann. Weil das geht mir wirklich ein bisschen auf den Weg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist auch eine Zeit, finde ich, es passt irgendwie für mich in die Zeitgeist. Und ich schätze aber Klassiker aus der Antikriegszeit, sei es Vietnamkrieg, sei es Irakkrieg, da gibt es sehr viele Filme, die ich eigentlich schätze und ich nicht grundsätzlich abgeneigt bin, aber für mich hat einfach der Trailer so den Eindruck gemacht, da wird wieder alles, die grossen Amerikaner, die sich aus der Bedrängnis kämpfen und die Prämisse mit dem Realtime hat mich dann irgendwie auch nicht rausgelöpft. Ich bin sehr, sehr, und da wären wir wieder vor, also Haltung zu einem Film, wie geht man rein, genau, Erwartungshaltung, ja. Und wie geht man wieder raus. Und ich bin rein und bin viel positiver aus diesem Film raus, als ich gedacht habe. Das ist wirklich, das erstaunt mich bis jetzt.
Ja, weil es ja das eben nicht gibt, oder? Es gibt, wird hier auch nicht irgendwie erklärt, was ist jetzt gut und böse, genau. Und ja, wer gewinnt und wer verliert, sondern es wird einfach ja genau die der Einsatz zeigt und das wirklich extrem schonungslos, oder? Und schlussendlich, ja, das Einzige, was du mitnehmen kannst, ist, dass einfach Krieg einfach scheiße ist, oder? Und es nur Verlierer gibt,
ja.
auf allen Seiten, oder? Und das wird hier eigentlich so sehr, sehr eindrücklich eigentlich eben gezeigt, oder?
Das kann man ja
aber auch nicht gewertet.
Es sind ja auch irakische Soldaten im Einsatz von der Armee, nicht von der terroristischen Organisationen, die auch ums Leben kommen, unter anderem. Das kann man so sagen, jetzt schon spoilern, es tut jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber es zeigt ein bisschen, welche Richtung der Film geht. Und das finde ich noch wichtig zu sagen. Das heisst, also das Heroische, das ich erwartet habe, so das Überamerikanisierten und die Helden, die den Tag retten, wie ich vorher gesagt habe, das ist es nicht. Und es ist wieder ein Alex Garland-Film, den ich wieder ein bisschen weiter auf den Rank, weil ich bin ja von Civil War ein bisschen enttäuscht gsi in Teilen. Ich weiß gar nicht, du glaubst auch.
Nein,
eben weniger, nee. Gell? Du hast ja sogar noch eine Bestlist gehabt. Stimmt. Wo wir ja lang und breit darüber diskutiert haben, was wir jetzt gut finden oder nicht gut finden.
Da haben wir ein bisschen gestritten, ja.
Haben wir ein bisschen gestritten, ja. Könnt ihr in unserer Jahresrückblickshow noch nachhören. Und das ist, ja, hier irgendwie bin ich positiv überrascht aus dem Film. Und wenn wir schon zu der Wertung kommen, oder wie siehst du es?
Können wir, ja. Also, ja, ich kann das gut verbinden mit der Wertung eigentlich so ein bisschen. Ich habe nicht so recht gewusst, weißt du, wie ich den Film, den ich nicht so her tue, so, weil es kein so grosses Ganzes gibt, oder, von diesem Film. Also wie keine Story drum, eben du, es ist auch nicht eingeordnet, weißt du, in irgendetwas. Das hat mir dann gleich wieder ein bisschen gefehlt, weißt du, so ein bisschen. Und klar, eben, ich habe vorhin gesagt, es ist keine Wertung da, vom Film, also es wird überhaupt nicht gewertet, eben, wer gut und böse und überhaupt, sondern ja, schlussendlich gibt es eine Wertung im Sinn, dass einfach Krieg schlecht ist, oder? Das ist echt wie die Botschaft halt, die hier auch mitschwingt.
Aber auch nicht neu, muss ich sagen. Es gibt viele Antikriegsfilme, auch Klassiker, die Botschaft auch
transportieren. Und darum habe ich nicht so recht gewusst, wie ich das so einordne, was soll mir jetzt der Film, weißt, zeigen, bringen, eben weil es einfach Einsatz, fertig, habe ich nicht gewusst, genau woher tun. Und darum gebe ich ihm eigentlich 3,5 Querschüsse jetzt von 5, weil ich sehr, sehr eindrücklich habe gefunden, wie das gemacht ist worden, eben auch weil es echt ist und wirklich extrem schonungslos da aufzeigt, aber mir gleich so ein paar Rahmenpunkte dann gefällt haben.
Ich gebe ihm 3 Patronenhülsen. Mehr bekommt er jetzt nicht. Ich bin doch bei anderen Alex Garland-Produktionen noch ein bisschen weiter oben. Ich weiss, Silver ist es nicht, aber aus ihrer Vergangenheit. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das ist trotzdem ein Film, geht den schauen. Macht euch ein eigenes Bild. Da kann man sicher grosse Teile empfehlen. Aber wenn ihr jetzt wirklich praktisch alle Antikriegs- und Kriegsfilme gesehen von den letzten 30, 40 Jahren, wird euch der am Ende des Tages auch nicht viel dazufügen. Muss man schon sagen. Ja. Er ist in der Machart schonungslos, er ist in den Bildern, die er zeigt, schonungslos, er ist klaustrophobisch.
Also schon Triggerwarnung, also ab 18 habe ich
wirklich. Also er ist sehr schonungslos, er ist brutal, er zeigt schon die Realität, aber jetzt nicht wirklich. Das ist dann nichts mit Superheroic, sondern da wird schon gezeigt, was passiert. Aber
muss man das, oder es gibt es nicht mehr heutzutage, so, das muss man dem Film eigentlich wieder gut haben, oder dass man eben genau das, oder einen Antikriegsfilm eben macht, um zu zeigen, wie Krieg eben ist, oder? Ja. Und wir haben wieder überall Krieg um uns herum.
Absolut. Oder?
Und das wird einfach, eben mit den ganzen Superheldenfilmen wird das immer ein bisschen romantisiert, in Anführungszeichen, oder? Und hier wird einfach wieder mal gezeigt, was Sache ist. Oder?
Also so wie es eben in Teilen eben zu 99% eben wirklich ablaufen wird. Ich glaube, wir müssen vielleicht irgendwann das Kriegsfilm-Thema nochmal aufgreifen. Man ist special, ich finde es gleich interessant, weil es ist Kriegsfilme haben halt, und auch Antikriegsfilme haben eine grosse filmhistorische Bedeutung, die auch immer politisches Gewicht hatte. Und das müssten wir schon irgendwann mal noch ein bisschen beleuchten. Es ist zwar ein Thema, das extrem ausgelutscht ist, ich weiss es, viele werden jetzt wahrscheinlich tief durchschnaufen, aber vielleicht wird es dann mal bei Schau noch ein Thema. Genau. Und jetzt fädeln wir raus. Hey, das wird ein schwieriger Übergang. Wie machen wir das? Wird ein sehr schwieriger Übergang.
Ja.
Wie machen wir jetzt den Übergang von Kriegsfilm?
Weil jetzt müssen wir wieder etwas für das Gemüt haben, oder? Ja, nach dem Kriegsfilm. Und was ist, wenn ist man etwas für das Gemüt? Wenn man fein isst. Oder?
Das ist stimmt. Doch so. Das stimmt.
Ist der Übergang,
du hast das eigentlich spontan. Du hast das wunderbar. Wunderbar. Ihr könnt auch schon erahnen, von was dass wir reden. Das grosse Review von dieser Folge. Es geht um eine Serie, die du schätzt, um eine Serie, die ich geschätzt habe, die ich ein grosses Special schon dürfen machen mit der lieben Kollegin Rea. Grüße gehen raus.
Grüße raus, ja.
Wo wir wirklich Episode für Episode haben durchgecatcht.
Das machen wir jetzt nicht ganz.
Oder? Machen wir nicht. Wir machen ein normales Review, müsst also nicht gerade abschalten. Don't panic. He. Wie beim Hitchhiker's Guide to the Galaxy, don't panic. Sondern jetzt müssen wir dranbleiben, um was geht's? Ihr habt es auch schon rausgehört.
Der Bär.
Der Bär.
Neue Staffel, Bär, ja. Die vierte Staffel ist rausgekommen. Könnt ihr schauen auf Disney. Und wir zwei haben natürlich sofort reingeschaltet und das durchbringst.
Ja, ich habe noch ein bisschen gebraucht, schnell, eben, wie die Abendseite und viel los war. Aber ja, natürlich, ich bin durch, ja. Das kann man so sagen.
Willst du schnell sagen, um was es geht? Der, also ich mache... hat den Bär gesehen, ganz kurz so.
Aha, sag. Ganz kurz, in zwei Sätzen. Es geht um einen Sandwichladen in Chicago, wo der Chicago Beef heisst, glaube ich, im Original zuerst noch. Und es geht um eine grosse Familie, die Persados und verschiedene andere Familienmitglieder, die den Sandwichladen geführt haben und noch führen.
Als Cousins.
Cousins, ja, sie nennen sich immer Cousins, aber sie sind zum Teil nicht Cousins. Also ein grosser Familienclan, der dort irgendwie an diesem Sandwichladen hängt. Das ist wahnsinnig laut, das ist wahnsinnig emotional, was in diesem Laden passiert. Und einer von diesen Persados kommt eben nach einer langen kulinarischen Reise wieder zurück in diesen Laden. Nachdem er auf der ganzen Welt ist, in absoluten Top-Kochinnen ist gekocht und will jetzt eigentlich den Laden wieder auf Vordermann bringen. Und am Anfang, in der ersten Season, geht es vor allem um das, was passiert eigentlich mit dem Sandwichladen. Der Sandwichladen verwandelt sich nachher in der zweiten Season nach vielen Storys und Inhalten und drum und dran langsam in ein Sternenrestaurant, wo eben dann umgewandelt wird und dann einen neuen Namen bekommt. Und eine neue Ausgangslage schafft und eine neue Herausforderung, die eben The Bear heisst, also der titelgebende Name der Serie. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie entwickelt sich das Sternenrestaurant in der dritten Season. Und jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen am Punkt.
Also dann haben sie in der dritten, weil sie unbedingt den Stern
sie erreichen, den Stern die Auszeichnung und bekommen. Und wir wissen noch nicht, was passiert.
Und jetzt in der vierten Season geht es eigentlich weiter um die Geschichte gesehen, oder?
Richtig. Und wir sind ja ein bisschen raus aus der dritten Season mit der Kritik, wie lange kannst du das noch erzählen? Mhm. Wie lange kannst du die Charaktere noch erzählen? Und es gibt wieder wunderschöne Cameos. Ich habe mich ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Ein, zwei Cameos können wir erwähnen. Also so Kurzauftritte von grossen Stars. Und jetzt in der vierten Season müssen wir jetzt so ein bisschen darüber reden, ja, ist es denn noch interessant, das Kochen in diesem Restaurant und die Story um den Stern holen und die Beziehungen und die Charaktere und entwickeln sich die? Und ich bin auch bei dritten Season so als grosser Bear-Fan so ein bisschen einfach kritisch gewesen, habe die auch eigentlich ein bisschen untergeordnet bewertet. Und jetzt sind wir in der vierten. Und wie ist der Einstieg gegangen, so, um jetzt mal so ein bisschen so
ja, ich war auch genau gleich skeptisch wie du. Auch nach der dritten Season habe ich jetzt ja, wirklich gefunden, jetzt ist der glaube ich gut, wie es manchmal so ist bei den Serien. Und jetzt will man das immer weiter ausloten. Und darum bin ich mit der Erwartungshaltung wieder rein, die ein bisschen tiefer ist. Aber ich muss sagen, wirklich, ey, ich bin von der ersten Folge wirklich, ich bin gerade wieder drinnen gewesen. Irgendwie
man kennt sie halt, das ist ein bisschen wie heimkommen, gell?
Ja, nein, wirklich.
Man kennt Charaktere, man kennt Leute, man kennt...
Aber einfach auch in dieser Serie wieder drinnen gewesen. Ja, klar, mit den Charakteren, nicht, ja. Aber einfach auch mit allem, was die Serie irgendwie ausmacht, von der ersten Folge auch. Manchmal braucht man ja ein bisschen... bis man wieder so ein bisschen drin ist und wieder weiss, um was das irgendwie geht. Aber hier ist ja die Thematik wie nicht komplex. Und sie lebt ja extrem einfach von den Charakteren.
Du musst gute Charaktere schreiben und sie erzählen.
Ja. Genau. Und das kann einfach der Bär super. Und darum ist man eigentlich wieder sofort wieder drin. Es oder wie ist es dir gegangen?
Ja, ich bin ja ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl aus der dritten raus, weil sie ja so ein bisschen... Wir haben das nicht so gern. Wenn man so eine Prämisse in einer Season anteasert, Squid Game hat ja genau das gemacht, oder? Und dann erzählt man es aber nicht fertig und verschiebt sie in die nächste Staffel. Und das hat man schon ein bisschen gemacht in Teilen, oder? Der grosse Überbau hat man schon ein bisschen versucht rauszuschieben. Und das ist ein bisschen passiert.
Game of Thrones, oder?
Genau. Und das ist mir hier auch ein bisschen so gegangen zuerst. Und dann muss ich wirklich sagen, ich bin wirklich, ich will es nicht vorgreifen, aber das ist für mich im Endeffekt so eine super Season gewesen, das hätte ich nie gedacht. Nie gedacht, nachdem ich so kritisch war. Das hat mich wirklich überrascht. Mir ist der Einstieg gelungen. Auch, ich habe zuerst gedacht, mal schauen. Und sie haben einfach wieder so ein paar Kniffe drin, kleine Sachen. Das Spiel mit der Musik finde ich immer noch cool.
Oh, das ist so grossartig.
Ja.
Immer zum richtigen Zeitpunkt.
Musik oder Kenny?
Und der richtige Sound. Und das nimmt die einfach, mir nimmt das voll mit. Wirklich, es passt.
Das funktioniert einfach.
Und ich habe jetzt auch den Soundtrack, kannst du echt gut das auch hören. Weißt du, manchmal beim Arbeiten oder im Büro habe ich das. Aber dort, jedes Mal wirklich echt auf den Punkt, wirklich der Sound.
Und auch, wie sie drei Bücher so clever machen. Zum Beispiel werden ja hier auch wieder neue Familienmitglieder oder so angehängte Familie. Du redest immer von den Cousins und Cousinen. Also Cousins und Cousinen. Oder es ist ein bisschen schwierig, aber man verliert leicht mal die Übersicht. Und dann gibt es zum Beispiel so Situationen, wo Charaktere über eine Person fluchen. Und du denkst immer, wer ist das? Warum dreht die so durch? Was ist jetzt los? Hast du die irgendwie nicht mehr präsent? Ja. Und dann plötzlich steht sie da und funktioniert nach wenigen Sekunden. Und alles,
schon eingeführt ist,
und das ist eben Drehbuch schreiben, oder? Die Charaktere reden über eine andere Person, die mehrere Folgen lang nicht gezeigt wird. Dann ist sie plötzlich da, Stichwort Hochzeit. Und dann merkst du plötzlich, die ist ja wirklich so. aber vielleicht eben auch nicht ganz so. Ist eben die andere Person noch ein bisschen übertrieben. Genau. Und das machen sie wahnsinnig clever. Und das ist einfach sehr gutes Screenwriting, sorry.
Ja. Weißt du, was mir auch so packt, dass es eigentlich in der ersten Season geht so extrem um das Kochen, oder? Und es geht zack, zack, und es geht so schnell, oder? Und Schnitt, Schnitt und Zeug, und sie fluchen im Zeug rum und die Hektik in der Küche überbringen. Und jetzt geht es aber, haben sie das Tempo ein bisschen rausgenommen, aber sie sind schön nah, weißt du, bei den Figuren, es geht ein bisschen langsamer. Es kommt auch immer wieder...
Geht dann gleich wieder ein bisschen Hektik.
So, zwischendurch, einfach, aber sie haben das ein bisschen rausgenommen und jetzt ist man schön nah und sehr emotional.
Sehr emotional.
Das
ist die emotionalste Staffel, finde ich, in Teilen.
Da bin ich sowieso immer dabei.
Das weiss ich, dass du bist ja unser
Emo, immer der Emo.
Du bist der Emo vom Mugmal-Podcast. Nein, Spass. Aber, was
das nimmt mich schon ein bisschen mit, immer. Also muss ich sagen,
sie machen einen Kavaliersfehler nicht. Die Serie, ich kann mich sehr gut erinnern, was ich noch gesagt habe. Ich habe gesagt, hey, der Jeremy Allen White, der macht eine Karriere, und er macht sie ja auch. Er wird jetzt den Bruce Springsteen spielen. Unter anderem, er hat wirklich, ich glaube, der macht clevere Karriereentscheidungen und wird ganz sicher noch durchstarten, noch mehr als er eh schon tut. Sie machen den Kavaliersfehler nicht, dass sie die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen vergessen und alles auf ihn fokussieren. Machen sie nicht. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor dem, dass er jetzt der ist, der muss den Laden auf den Stern aufbringen und hast du nicht gesehen. Und es gibt so viele gute Drehbuchentscheidungen, die sie da machen. Plötzlich wird ein Nebencharakter, Ibrahim, bekommt so ein Gericht.
Ja. Gespielt von Edwin Lee Gibson.
Merci.
Genau.
Und der bekommt so ein Gericht, das du gar nicht erwartet hast.
Also ich finde, alle Charaktere sind einfach so gut gecastet. Wirklich.
Ja.
Und geschrieben er oder für die, oder?
Ja.
Es passt einfach aus, oder? Also mir gefällt auch der Ibn Moss
Barak.
Ja, gefällt mir wirklich sehr gut, weißt du, wie einfach dem seine ganze Rolle, wie das ist, aber auch, weißt du, die Charakterentwicklung, die der drin hat, also
Ja. Der schafft ja aktuell den Spagat, weil er ist ja bei den Fantastic Four dabei. Ja, genau. Aber kann eben auch das. Also das ist lustig, oder? Er ist ein grosser Blockbuster jetzt so langsam anzutreffen. Ist aber auch hier noch am Start und ich hoffe, dass er das so beibehaltet, so ein bisschen den Spagat, das wäre ihm zu gönnen, weil er ist ein guter Charakterdarsteller. Ja. Das beweist er in dieser Season extrem. Ja, inhaltlich zur vierten Season. Willst du mal ein bisschen kurz zusammenfassen, wie die Story um das Sternenrestaurant jetzt in der vierten Season? Ich habe ja ein Recap gemacht. Jetzt müssen wir ja so ein bisschen spoilerfrei möglichst sagen, was passiert denn jetzt? Was ist die Main Story jetzt von der Season 4?
Das ist, glaube ich, noch schwierig, wirklich zum irgendwie so zusammenfassen. Das stimmt, ja. Es geht aber so ein bisschen darum, dass eigentlich jeder so ein bisschen inner Konflikt hat, also mit sich,
die aber inneren auch, Dämonen,
aber auch mit dem Restaurant. Weißt du, wie es jetzt läuft, wie sie die Situation ist? Wie ist denn der Person ihre Rolle innerhalb vom Restaurant? Oder wer ist jetzt da wirklich Chef oder nicht Chef? Also das kommt ja, wir sagen ja alle Chef zueinander,
genau.
Aber es gibt ja wie gleich einen Chef oder oben drüber. Also Bates, der Bär, gehört ja auch am Carmi, aber es hat da noch andere Teilhaber drin und nachher, schlussendlich geht es eigentlich von der Story her auch noch darum, dass sie nicht so gute Zahlen haben, finanziell, und sie jetzt eigentlich wie eine Deadline bekommen, bis dann müssen sie in den schwarzen Zahlen drin sein. Also es hat wie so zwei Plots, nämlich...
Und das wird auch immer eingeblendet.
Genau, also wie können
so einem Graf, genau, das finde ich richtig cool.
Wie können sie auf das Finanzielle, aber eigentlich auch, was sie jetzt so ein bisschen die Rollen oder die Twists, nicht Twists, einfach so die, wie gehen die Charaktere, ihre Entwicklung so weiter innerhalb von diesem Restaurant.
Ja, und was ja wirklich auch clever ist, und das ist eigentlich auch nicht wirklich ein Spoiler, sie verkaufen ja nach wie vor in einem Side-Business immer noch die Sandwich, die wir aus der ersten Season kennen. Die Chicago Beef-Story, die gibt es noch, die ist einfach am Rand.
Der Ibrahim
leitet. Ist der, so ein bisschen der Leiter von diesem Sandwich-Takeaway-Store, der ein bisschen zu diesem Bear-Restaurant dazugehört. Und plötzlich startet die dort durch. Das hat ja niemand gedacht. Das war ja so ein Side-Business gewesen. Und das wird auch nochmal eigentlich clever auch parallel erzählt. Und das finde ich eine wahnsinnig gute Entscheidung, muss ich wirklich sagen. Also, es ist jetzt wirklich. Ja, ich könnte wirklich gute Beispiele bringen, aber ich will nicht zu viel spoilern. Es gibt wirklich.
Ja, ja. Es gibt aber wirklich, sie geben auch allen Figuren wirklich genug Raum oder gleich viel Raum. So muss ich sagen, dass es wirklich ausgewogen ist. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und ein Punkt, den ich noch auch technisch so muss vorheben, oder als Drehbuch technisch, alle Folgen gehen eine halbe Stunde.
Bis auf eine.
Und dann kommt wieder so eine Hammerfolge raus, die eine Stunde 10 Minuten geht, wie auch schon in der ersten Staffel. Und ich habe es natürlich nicht gewusst, oder? Ich hatte eigentlich irgendwie 10 gewesen, ja, ich schaue noch schnell eine Folge irgendwie am Abend.
Ja.
Und dann dachte ich, die geht jetzt lang. Was ist jetzt
die da? Geht lang, oder? Ja.
Aber ich wollte sie nicht unterbrechen, die Folge.
Ja.
Weil es ist einfach wirklich eben wieder grossartig, was sie dort haben hergebracht. Und das hat mir so gefallen. Ich konnte nicht abstellen, bin ich halt mal ein bisschen später ins Bett. Aber auf das, was ich raus wollte, ist eigentlich auch noch, warum machen das Streamingdienst nicht mehr? Oder? Die sind nicht mehr angewiesen, wie im linearen Fernsehen, auf Sendezeiten oder Werbeeinspielungen.
Mal etwas ausprobieren. Also, ihr seid ja darauf eingegangen.
Ja.
Folge 89 bei Stranger Things soll ja unglaubliche Länge haben, jede Folge.
Ja, das muss ja nicht sein, oder?
Aber jetzt nicht. Ich bin jetzt auch nicht, wenn es dann künstlich in die Länge gezogen ist, ist ja auch nicht gut.
Aber das,
aber
ist
das manchmal, Wagen finde ich schon geil.
Das ist ja manchmal das Manko auch von den Serien, dass sie eigentlich sagen, hey, wir haben 10 Episoden und die geht jede 3/4 Stunde. Ja, dann musst du manchmal auffüllen oder manchmal etwas Gutes weglassen, weil es einfach nicht aufgeht, oder? Aber hier sagen sie, nein, wir haben genug zu erzählen und jetzt geht halt die mal eben doppelt oder mehr als doppelt so lang als alle anderen Folgen. Oder? Und das finde ich wirklich stark, dass sie das machen. Und zu Recht haben sie das da so in die Länge gezogen.
Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe wirklich gemeint, jetzt läuft es sich ein bisschen aus. Ich, ehrlich gesagt, habe es ein bisschen zu lang gefunden, die lange Folge. Für mich, es ist gerade ein bisschen, ich weiss, es ist eine wahnsinnig dialoglastige Folge, wo wirklich einzelne Charaktere miteinander in Dialog reden. Man hat jetzt zum Beispiel das Bondo aus der ersten Season, wo ja wirklich genial war, das Weihnachtsessen. Ja. Das ist wirklich, was so emotional und hin und her und der Ball hin und her gespielt wird, hat mir jetzt besser gefallen. Ich weiss, was sie wollen bewirken, ich weiss, was die Idee ist. Mhm. Es geht, im Zentrum steht da Hochzeit über die Folge, die wir hier reden. Wir gehen jetzt nicht detailliert auf ein, müsst ihr selber schauen, könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden. Für mich hat der ein oder andere Dialog auch ein bisschen kürzer dürfen sein. Ich bin dort jetzt nicht so geguckt wie in der ersten Season bei dieser Spezialfolge. Aber immer noch mehr geguckt als bei vielen anderen, die ich sonst gesehen. Also weißt, Charaktere, Teufel. Und jetzt vielleicht noch zu den Gastauftritten. Muss ich jetzt einfach gleich noch schnell erwähnen. Sorry, plötzlich steht der Josh Hartnett da, in einer Nebenrolle. Oscar-Gewinnerin, Brie Larson steht da, aus dem Nichts. Und spielt noch einen Nebencharakter, einfach kurz noch schnell. Und das ist wirklich, das sind so Sachen, die einfach wieder überraschen, oder? Und das,
also haben sie ja eben in den Vorderen auch schon gemacht.
Genau.
Immer wieder in der letzten Season.
Mit einem John Cena zum Beispiel.
John Cena da gewesen, und er wirklich perfekt auch wieder reingepasst dort, oder? Und jetzt ja natürlich reingekommen.
Ja. Also der Bear, ich glaube, wir können langsam spoilerfrei ausfädeln. Wir wollen ja nicht mehr um einen Inhalt, auf einen Inhalt eingehen. Vielleicht werden wir uns mal noch, weil das wirklich, wenn die mal abgeschlossen ist, wirklich nochmal ein Gesamtreview machen und ein paar Sachen rausheben, wirklich so ein Special, das würde sich auch lohnen. Aber in dem Sinne komme ich jetzt zum Schluss und ich bin wirklich bei 4,5 Kochtöpfe für die vierte Season. Ich bin kratzen an den 5. Unbedingt schauen, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das sage. Ich sage es wirklich ehrlich, ich hätte es nicht gedacht. Ich bin kritischer rein. Und manchmal täuscht dich eben das Bauchgefühl, und dann wirst du eben überrascht.
Ja,
dann kann ich jetzt so versöhnlich aus dieser aktuellen Schau-Mal-Folge raus.
Genau.
4,5 Kochtöpfe. So, jetzt.
Und, also ich bin nicht ganz, ich bin bei 4 Kochlöffeln. Einer muss halt ein bisschen allein vor sich her, Kochtopf muss ein bisschen allein vor sich her brühen.
Ja.
Aber ja, ich bin also genau gleich auch mit der Erwartungshaltung ein bisschen tiefer. Das ist ja manchmal nicht so schlecht eben, wenn man natürlich positiv überrascht wird. Also gehen wir wirklich gut.
Schaut weiterhin den Bear. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, fährt von vorne unbedingt an, es lohnt sich. Und es ist wirklich auch kein Zeitfresser, die sind kurzwillig bis immer auf eine Folge pro Staffel. Da seid ihr schnell durch, das könnt ihr dann mal am wüsten Wochenende, wenn es kalt und grusig ist, also nicht gerade jetzt, wo wir 35 Grad haben, könnt ihr das durchbingen bei Disney. Und ja, also der Bear nach wie vor, ich hätte es nicht gedacht. Wunderbar. Wir gehen raus mit einem positiven Gefühl aus dieser 90. Folge. Ich habe alles gesagt für heute, was ich auch sagen wollte.
Ich auch.
Ich bin wieder am Start nach den Ferien und verfolgt uns Instagram und alle Kanäle.
Genau. Und gebt mal einen Daumen. Wir sagen es nicht so manchmal, aber ihr könnt auch mal einen Daumen aufgeben für die guten Filme, die wir auch einen Daumen aufgeben oder Serien.
Und checkt doch auch mal unsere eigenen Sachen ab. Der Moski hat eine eigene Seite, wo er auch noch schriftliche Kritiken macht. Ich bin eben nicht auf Letterboxd, da werde ich immer wieder gefragt, aber ich bin einfach, ich habe auch schon Kritiken schriftliche veröffentlicht beim ehemaligen Podcast-Mitglied Dorn. Und,
seine Seite übrigens neu hat gemacht.
Stimmt.
Genau.
Auch da können wir euch die Links unter in die Show Notes tun. Dann könnt ihr dort mal vorbei surfen und durchlesen. Der Moski, du hast gerade eine neue Kritik online gestellt.
Ja, Heldin.
Genau. Habe ich nämlich gesehen. Noch nicht gelesen, mache ich noch. Ja. Und checkt das ab. Wir bleiben dran, gleich wieder. Und wunderbar sie live wieder mal, face to face.
Genau. Und ihr könnt euch freuen, die nächsten Folgen sind schon geplant, weil wir sind ja im Horror, nicht Oktober, aber August. Und wir schauen die Filme und da ist eigentlich geplant, dass wir dann eine Folge darüber machen und euch erzählen.
Wir kommen vor dem Schocktober mit den Horrorfilmen. Wir nehmen es ja schon vorweg.
Genau.
Gut,
also, bis gleich.
Tschüss zusammen.
Ciao.